Disposition.
Disposition ist ein Podcast von und mit Maurice Summen für Menschen, die sich gerne Nischen bewegen. Der Musiker, Journalist und Gründer von Staatsakt, dem Independent-Label aus Berlin, spricht mit seinen Gästen aus Rock und Pop, Kultur und Politik über Gesellschaft und Musik, über ein Leben zwischen Businessplan und Hängematte, Deadlines und Prokrastination, Fantum und Aktivismus. Der Gast der 17. Folge, der flamboyante Musiker, Autor und Journalist Jens Friebe. Ein Gespräch anlässlich seines aktuellen Albums Wir sind schön. Friebe spricht über ein Leben zwischen den Stühlen von Indie-Rock und Electronic, über Schlager und Pop, über Softcell und die Pet Shop Boys, über Solokarrieren und Vorschusslorbeeren, über Glam und nun ja, über Pop aus Deutschland.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Disposition Podcast. Heute besonderer Gast, wie immer besondere Gäste hier, der schon bereits zweite Jens in Disposition nach Jens Balzer. Heute herzlich willkommen der Musiker und Autor, darf man Autor sagen, ich glaube auch, ja doch, Jens Friebe.
Ja, danke.
Hallo Jens.
Thanks for having me.
Sehr, sehr gerne. Vielleicht erstmal ganz kurz natürlich der Anlass. Du hast kein Buch in den letzten Jahren geschrieben, aber du hast ein neues Album geschrieben. Also ich mich frage irgendwie zu dem jetzt aktuellen Album, Wir sind schön, hat denn quasi der Umgang mit dieser ganzen Bilderwelt, Social Media, keine Ahnung, das, was da so passiert ist, es gab ja auch noch die Pandemie, in der wir eigentlich irgendwie immer noch drin sind, hat dich das irgendwie inhaltlich da irgendwie beschäftigt? Fließt das in deine Texte oder ist das irgendwie alles, kommt das alles von woanders her? Ist das, sind das Filme, Literatur, keine Ahnung, oder einfach Beobachtung auf Altersbeobachtung?
Nee, das würde ich schon sagen, also das das ist eigentlich eine interessante Idee, wie das jetzt, wenn ich nur Zeitungen gelesen hätte oder so, ob das ja in selben Maße vorgekommen wäre. Aber ich meine, frei ist natürlich auch so eine Reaktion auf einen Diskurs, der unter anderem natürlich auch in sozialen Medien stattgefunden hat, über Konzepte von Freiheit und wer was damit meint und natürlich eine Kritik an dem libertären Freiheitsbegriff und so. Also das Erlebnis auch dieser libertären Freiheitskonzeption in diesen Diskussionen, also in der Praxis, das hat in Diskussionen, an denen ich dann auch teilgenommen habe auf Facebook und Twitter damals noch weniger. Das glaube ich schon, dass das eventuell dazu geführt hat, dass ich so ein Lied gemacht habe wie Frei oder
ja,
so.
Ich denke halt auch bei dem Titel, also natürlich und dem Bild und so. Ich meine, denke ich natürlich schon, irgendwie denke ich natürlich dann schon auch an die ganze die Selbstdarstellung halt, in die ja auch irgendwie alle irgendwie sich reingeworfen fühlen. Also ich meine, jeder fühlt sich ja gezwungen zu einer gewissen Selbstdarstellung irgendwie oder es passiert ja sehr viel. Also ich fand es auf jeden Fall lustig, dass, da hattet ihr euch ja nicht abgesprochen, das Chris-Album mir dieses Jahr Operation Schönheit. Ja. Und also, deins Wir sind schön,
Aber ich glaube, dieses Schön-Thema und so, dass das jetzt mit der Bildwelt der Social Media und so, das glaube ich jetzt eigentlich
aber
nicht.
Stimmt,
also, ich glaube eher so dieses, das politisch Diskursive tatsächlich, was dann in diesen Lockdowns teilweise eben aus dem gegebenen Anlass und dass man das Gefühl hat, hier gibt's wirklich einen gesellschaftlichen Konflikt, an dem ich auch teilnehme und der mir auch wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, ich kann sozusagen minimal mit irgendwelchen Statements und irgendwelchen Antworten auf irgendwelche Sachen was bewirken. Also dass das noch zu so einer Art kleiner Politisierung oder so vielleicht eher geführt hat. Also ich glaube jetzt der Teil der Online-Plattform, wo Bilder so wichtig sind und die Ästhetik, da bin ich gar nicht so. Also Instagram ist wirklich eigentlich nicht das, was mir reinläuft.
Gut, ich meine, Netz ist natürlich auch mal Bilderkultur, aber ich habe mich nur gefragt, ob das irgendwie da auch darauf anspielt. Aber okay, aber dann ist für dich sozusagen, Wir sind schön, ist das halt so ein großes Friedensangebot sozusagen in alle Richtungen.
Ja, das ist natürlich so in sehr deprimierenden Zeiten so eine utopische Vision aufrechterhalten von es gibt noch das Schöne, es gibt noch die Möglichkeit des Menschen auf Stolz auf sich selber.
Ja, ist das so ein gesunder Hedonismus, der da anempfohlen wird? Also als, ja.
Ja, das ist ja immer so, das ist natürlich immer Thema, so die Quadratur des Kreises sozusagen von einem positiv gefassten Narzissmus, also einer Selbstliebe und Genuss feiern und so, ohne dass man rücksichtslos wird und dass man auf andere Leute scheißt und dass man gleichzeitig solidarisch ist und ja, und hedonistisch in dem Rahmen, in dem das irgendwie okay ist. Also genau, es gibt ja so diesen diese linksradikale Lustfeindlichkeit auch, die natürlich ein Problem ist, wo dann sozusagen das Unglücklichsein und das Tristsein sozusagen zum Selbstzweck wird. Also, und man ist natürlich auf der Seite derer, die unglücklich gemacht werden und deren Leben trist ist und so, aber es wird halt dann zum Ressentiment, wenn man dann sagt, nur das ist sozusagen das Gute. Die das sind, sind gut, und jeder, der was anderes auch nur anstrebt, ist sozusagen auf der Seite der Macht und auf der Seite der Gemeinheit. Und genau dagegen bin ich dann genauso wie gegen die libertäre Idee von die Leute, die mehr wollen, sind einfach neidisch und sie sind, die sind eine Neidgesellschaft und das Individuum muss sich ausleben können auf Kosten von wem auch immer.
Ja, das ist auf jeden Fall das friebische Spannungsfeld.
Ja, ich glaube, das habe ich jetzt nicht erfunden.
Nein, Quatsch, nein, aber ich meine, klar, das ist. Nein, aber ich meine, aber das.
Nein, das ist ein Thema, was bei mir.
Ja, das meine ich, genau. Ich meine, Pop ist doch schlussendlich auch irgendwie gut kredenzter Hedonismus. Also ich meine, das macht jemand einem
natürlich
vor.
Aber das war ja genau klar, aber genau. das war ja dann auch das, was Diskurspop, was ich immer so als ja,
was ist denn Diskurspop eigentlich nochmal genau?
Ja, also ich fand das auch immer ein bisschen schwierig als Label, obwohl ich jetzt auch schon heute wieder dreimal Diskurs gesagt habe. Es tut mir leid, also beim Schreiben würde ich da mehr drauf aufpassen, dass es nicht so schnöselig klingt. Aber das war ja sozusagen die Idee, dass dieses Pop-Ding, was früher auch von vielen Linken eben so als negativ, als oberflächlich und irgendwie als politisch fragwürdig und verdummend oder so empfunden wurde, dass das sozusagen fruchtbar gemacht wird auch für eine politisch linke, für eine kritische Haltung und also einerseits eben so als von der Soziologie her, so als Forschung, so ja, da steckt viel mehr drin, auch schon in dem angeblich oberflächlichen und dann von den Bands der Hamburger Schule und so, wir können das aber auch machen und sozusagen auch als Produzenten das bewusst da noch mehr reinbringen. So.
Ja, und die Produktionsbedingungen selbst natürlich auch oder die Sprechposition selbst natürlich auch noch in sozusagen in irgendwie ins Produkt oder in den Text reinkriegen. Also genau.
Und das fand ich schon irgendwie bis zum gewissen Grad cool. So, ich fand dann aber auch dieser sogenannte Pop-Diskurs, also der ist sozusagen das Spiegelbild zum Diskurs-Pop war ja dann sozusagen der Pop-Diskurs. Da fand ich, ging es aber auch in so einen komischen Leerlauf von einfach nur so Pop feiern und man wusste schon gar nicht, was ist denn jetzt Pop? Also und diese, ja, die Oberfläche, wunderbar, Inszenierung, Künstlichkeit und so. Und ich bin für das alles schon auch, aber irgendwie... aber man muss sich schon angucken, was Vehikel für was. Also ich fand es dann, es wurde so... auch schon wieder fetischisiert, so einfach nur Oberflächlichkeit und Inszenierung und Künstlichkeit als das, was es ist. Und das ist an sich schon geil, aber ich finde, es muss schon auch einen Kern haben. Und da würde ich dann sagen, gibt es auch so eine Widersprüchlichkeit. Also auch das Oberflächliche muss sozusagen Oberfläche von was, von einem Gehalt sein. Und das ist es bei vielen Pop-Sachen tatsächlich. Und das ist dann sozusagen vom Rockdünkel sozusagen falscherweise abgelehnt worden. Aber es ist auch nicht schon geil, nur weil es oberflächlich ist, sozusagen.
Nee, klar. Aber trotzdem ist natürlich irgendwie sozusagen das, was dann, also ich meine, der Kern irgendwie ist ja bei vielen Popsongs quasi, also nicht offenbar, beziehungsweise es gibt ja wahnsinnig viel Interpretationsmöglichkeiten oder es ist ja auch einfach ein Feeling, was man dann irgendwie mit diesem Song, von daher, keine Ahnung, oder halt auch durch Inszenierung in Kontexten von Film oder Party oder was auch immer, hat das plötzlich halt so einen Kern oder man glaubt zumindest in diesem Kern irgendwie näher zu kommen oder keine Ahnung. Aber schlussendlich war natürlich dieses Diskurs-Pop versus Pop sozusagen, also mit dem wir ja noch so groß geworden sind. Neulich hat, glaube ich, Jochen Disselmeier hat das gesagt in einem Interview. Ich glaube ja, er hat gesagt, die Speck sei die größte Band Deutschlands gewesen oder so ein Satz. Also dann habe ich meine einfach so im Hinblick auf diese ganze Dynamik zwischen irgendwie Pop-Kritik und dem Diskurs-Pop, der wieder irgendwie in Interaktion mit der Kritik steht und so weiter und so fort, so eine so sind wir ja irgendwie, das ist ja unsere Sozialisation. Ja.
Aber ich fand es mit Referent Dabler zu sprechen, der nochmal eine ältere Sicht auf diese Dinge ja. hat. Und der sagte, also der stand noch auf diesem Standpunkt, Rock ist halt gut und Pop ist scheiße und Rock ist halt gegen das Establishment und Pop ist fürs Establishment. Und dann im Gespräch ergab sich natürlich, dass vieles, was ich jetzt Pop genannt hätte, für ihn Rock war. Also ja. Depeche Mode und David Bowie sowieso und so. Ich fand das aber trotzdem erfrischend. Also irgendwie, weil man nochmal anders auf das Thema kam, dass es schon irgendwie eine nicht leugnbare Substanz oder so geben muss und dann man auch wieder sowas sagen kann wie, also, weil David Bowie ist ja ein interessanter Fall, weil er für alle Seiten sozusagen Identifikationsobjekt war, weil er ist für die Pop-Diskurstypen sozusagen das Beispiel für die totale Inszenierung und diese Hälfte von, man ist aber für Rockleute auch jemand, der authentisch ist. Und beides stimmt eben.
Ja.
Und
ja.
Ich glaube aber, dass dieser zweite...
aber was ist er denn dann für dich? Ist er dann für dich ein Popstar oder ein Rockstar? Also ich meine, diese...
Naja, eben, das ist mir gar nicht so wichtig, das zu entscheiden. Aber ich finde, dass sozusagen diese die zweite Hälfte davon teilweise unter den Tisch gefallen ist und zu Unrecht.
Die für jede Seite eben die andere sozusagen.
Naja,
also,
das
Referent Dabler Shoutout an dieser Stelle natürlich. Also die quasi die Pop... Dimension von Bowie, währenddessen sozusagen derjenige, der sozusagen aus der Pop-Sicht drauf blickt, einfach missachtet, dass da durchaus irgendwie eine gewisse Rockschule drin ist sozusagen. Also die irgendwie dann ja schlussendlich nämlich ja auch irgendwie was Traditionelles sein möchte, weil es ja irgendwie dann auch wieder zurück auf Rhythm and Blues und solche Sachen. Also das ist ja auch immer so, dass diese Elemente da drin stecken sozusagen.
Ich glaube, dass das Ding ist, dass die Künstlichkeit und das Inszenierte eben nicht beliebig ist, sondern dass es etwas zum Ausdruck bringt, was irgendwie ein emotionaler oder ein weltwiderspiegelnder Kern hat.
Oder irgendwie das ist sozusagen
in der Sehnsucht oder so, die es ausdrückt, natürlich schon sozusagen authentisch ist, nur nicht in dieser Platten-Authentizitäts-Konzeption von authentisch ist, wer im echten Leben so ist wie auf der Bühne oder wer so ist wie Leute, die man kennt.
Nee, klar, aber es gibt leider ja aber auch genug schlechte Beispiele für irgendwie Künstlichkeit.
Genau, und das ist dann, das fand ich dann, also das gab es dann in Auseinandersetzungen über Acts, möchte ich jetzt keinen Namen nennen unbedingt, aber das ist so, ja, aber das ist doch so, die hat doch so verrückte Modesachen und so, das ist doch voll künstlich, das finden wir doch super. Und ich sage, ja, aber doch nicht per se.
Ja, ich weiß nicht genau, diese, oft schon neulich die Ludwigs Luster Band, die Kerzen, die haben jetzt tatsächlich Tour-T-Shirt, da steht tatsächlich nur Rock und Pop drauf. Mhm. Fand ich ganz lustig, weil irgendwie das ja irgendwie wirklich, keine Ahnung, in diesen Dimensionen haben wir ja wirklich noch gedacht oder keine Ahnung, das waren halt einfach, das war eine klare Trennlinie, die man irgendwie kannte. Aber Indie ist heute, also Indie ist ja dann heute auch noch so ein schöner Begriff, den wir ja auch noch irgendwie miterlebt haben. Bist du Indie-Artist eigentlich? Also abgesehen davon, wir können nicht klären, ob du ein Pop- oder Rock-Artist bist, aber bist du ein Indie-Artist? Diskurs bist du auf jeden Fall auch nicht, aber bist du Indie? Fühlst du was mit, wenn ich Indie sage? Macht das was mit dir? Triggert das was?
Ja, Indie ist man ja, solange man keinen Erfolg hat, dann schon allein, das ist ja das Einzige, dann kann man jetzt seine mangelnden Klick- und Verkaufszahlen einfach noch zum Genre erklären. Also das kann ich natürlich nicht ausschlagen. Also was
das ist eine Handreichung.
Ja, weil wenn ich kein Indie bin, warum habe ich dann so wenig Klicks?
Aber es gibt ja, aber Indie für die jüngere Generation ist Indie tatsächlich aber auch ein Style. Also zum Beispiel, ich sag jetzt mal, erfolgreichere deutsche junge Bands, ich sag jetzt mal zum Beispiel sowas wie An Mai Kantereit oder Giant Rooks oder so, sind für junge Leute Indie-Bands.
Mhm, aber das ist dann wirklich
ein Style, ist es eigentlich für die.
Das ist aber, ja, ich glaube, also das ist ein bisschen lustig, weil Independent war irgendwann, hat sich das unheimlich ausgeweitet. Also da waren dann alle Sachen, hatten sozusagen einen Indie-Sound, wo dann auch irgendwie eigentlich so Sachen, die in den 80ern einfach Wave waren oder so.
New Wave.
Genau, das war dann, also wenn man das genau machte, dann war man in den späten 90ern Indie oder in den frühen. Also
wenn man sich an die New Wave-Rezeptur hielt, wurde man irgendwann automatisch Indie.
Ja,
genau, würde ich auch sagen.
Und also wenn man jetzt sowas macht wie Talking Heads oder ja. Devo oder auch ja, David Bowie oder
wobei,
so.
Also ich würde da noch den noch einen Begriff noch gerne mit sozusagen auf diesen Tisch legen, und zwar der des Post-Punks. Weil der ist natürlich ja. auch bei gerade bei Devo irgendwie auch noch Talking Heads oder ne, also
so ja, aber Post-Punk ging meist irgendwie eine gröbere.
Nein, also es ja. kommt drauf an. Also ist eine Definitionsfrage. Also keine Ahnung.
Post-Punk
ist
auch sehr weit.
Ja, genau. Für gewisse Leute ist eine Band, ich sag jetzt mal, wir schmeißen jetzt hier wild mit Begriffen und Namen um uns, aber sowas wie B-52s zum Beispiel gehört für gewisse Leute auch noch irgendwie zu Post-Punk.
Ja. Ja gut, Stranglers auch und so.
Genau. Ja, genau.
Genau. Aber genau, also das war auf jeden Fall ein sehr weiter Indie-Begriff, würde ich sagen. Und ja. jetzt habe ich das Gefühl, ist ja dann als Genre-Ding dann tatsächlich doch wieder eher. Der beschreibt schon ganz klare Sound, den ich sicher nicht habe. Also so nee. Diese so mit, schon mit Gitarre, Schlagzeug und diese.
Aber schon auch ein bisschen Synth, schon auch ein bisschen Dream, Poppy, oft ja. auch größere Räume aufmachen und so. Also irgendwie auch schon so ein bisschen.
Ja, aber irgendwie so ein bisschen.
So ein bisschen, weiß man nicht so genau. Also für mich ist es einfach nur irgendwie, ist es irgendwie so eine, ja, so eine. So ein, das ist irgendwie vielleicht ist Indie heute der so die quasi perfekte Melange aus Rock und Pop. Also es ist halt so ein Rock-Pop-Sound, würde ich sagen. Also es ist wirklich super schwierig, genau. Aber
ich schließe auf keinen Fall aus, dass für manche Leute das, was ich mache, dass das unter Indie laufen würde. Aber ich glaube jetzt bei der neuen Platte zumindest. Ich habe jetzt nicht so richtig dieses Feeling.
Aber wie genrefizieren wir denn Wir sind schön von Jens Friebe im Jahr 2022? Dann, das ist wirklich nicht so leicht.
Also jetzt einfach Boogie.
Neo-Boogie-Boogie. Neo-Diskurs-Boogie-Boogie vielleicht. Nee, keine, also schwierig. Also ich meine nur einfach, ja. Weil ja wie gesagt diese ganzen Formen, mit denen wir sozusagen irgendwie sozialisiert wurden, haben sich irgendwie alle aufgelöst oder bedeuten heute vielleicht was ganz anderes oder diese Trennschärfen gibt es vielleicht gar nicht mehr. Also wie wir eben schon diese Rock-Pop-Trennung war eh immer schon irgendwie merkwürdig bis Quatsch, kann man wirklich schon hervorragend mit Bowie eigentlich irgendwie so ausräumen. Man könnte auch ein paar andere nennen. Prince oder so vielleicht.
Ja. Klaus Nomi.
Klaus Nomi, ja, mit Sicherheit. Aber es hat, ja, aber es ist dann schon lustig, dass man sich dann irgendwie, keine Ahnung, ich meine, dass man dann irgendwie mit Hingabe und sehr viel Liebe, Zeit. Man macht Musik, aber man kann gar nicht mehr genau sagen, was ist denn das jetzt eigentlich? Also abgesehen davon, dass es auch vielleicht überhaupt gar nicht notwendig ist, das so zu genrifizieren, aber ich finde es halt lustig, dass so diese ganzen Begriffe, mit denen man halt irgendwie groß geworden ist, dass sie alle so sich so in Luft auflösen. Also,
ich würde sagen, seit meinem ersten Album war es wirklich schwierig mit der Zuordnung, zu welchen Genre. Es ist gar nicht was ich so, also das ist einer der Lieblingsplattitüden in Infos. Er lässt sich keinem Genre zurechnen.
Keine Schublade.
Und,
steckt bitte ihr um mich
das
in
ist, ich finde Schublade. Das ja gar keine Tugend. Also es ist gar nicht, dass ich das so toll finde. Also ich würde natürlich eigentlich viel lieber zu einem lebendigen Genre beitragen und das weiterentwickeln, als einfach immer keins sein. Aber es ist halt so, ich kann es ja auch
schon,
nicht.
Schon, ne? Also es ist schon, aber ich meine, es ist natürlich interessant, durch die Haken, also du hast ja auch mal sehr viele Haken geschlagen oder dann die, wie wir eben schon hatten, diese Konzepte und die du dann auf jeden Fall mindestens ein oder zweimal brichst auf jedem, also nochmal mit zum Ausgleich.
Also jetzt ist ja, um das auch nochmal zu sagen, weil wir über das neue Album sprechen, es ist ja ein bisschen so, dass man sagen kann, es ist ein bisschen Back to the Roots, insofern, als dass es das elektronischste Album zumindest ist seit dem ersten.
Ja.
Also wir haben keine echten Schlagzeuge eigentlich, sondern fast alles Drumcomputer. Dennoch dann sozusagen Klaviersounds und Orgel, also es ist ein bisschen eine Synthese aus meiner gesamten Geschichte.
Man hört auf jeden Fall auch wieder den Song, also den Chansonnier schon auch raus, finde ich, an vielen Stellen.
Ja.
Also der aber dann mit so einem gewissen Elektropop im Maschinenpark spielt auch so ein bisschen.
Maschinenpark, ne? Ein bisschen auch mehr, würde ich sagen. Man hört schon, dass ich ein bisschen mehr noch so Soul und Sachen gehört habe und so.
Stimmt, ja.
Also es ist ein bisschen mehr afro-diasporische Einflüsse kommen dazu. So. Ich dachte, das klingt dann teilweise schon ein bisschen R&B-mäßig und modern, aber ich weiß dann, ich dachte, jetzt bin ich doch ein bisschen im 21. Jahrhundert auch angekommen. Und dann weiß ich aber, wie ich es vorgespielt habe und es kam dann von euch die Referenzen Chris Rea und Laid Back. Dann dachte ich, okay, war es wieder nichts mit dem. Aber vielleicht sagt das auch mehr über euren Referenzkosmos aus.
R&B, klar, ist ja auch so ein schwerer, und Soul ist ja sowieso auch ein, ja, So, jetzt habe ich Soul oder was? Nein, aber klar sind da bestimmte. Nein, aber klar sind da bestimmte Elemente zu hören. Aber genau, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt so das Jens Friebe R&B oder Soul Album oder so, oder?
Nee, das wäre zu viel gesagt. Das heißt, ich meine, der Titelsong hat ja schon eine eindeutige Gospel-Note, kann man schon sagen.
Ja. Und schon. Also klar, das.
Aber jetzt kommen wir dann aber wieder Sing It to the Converted ist wahrscheinlich das indie-rockigste Stück, was ich überhaupt je gelernt habe.
Ja, so ist es. Also von daher ist es auch schon wieder schwierig.
Wieder für die ganze Familie was.
Schon lustig. Diesmal gibt's aber, es gibt aber kein Jodel. Diesmal. Das fand ich bei der Fuck Penetration auf jeden Fall auch noch toll, dass es dann auch noch von einer dritten Person gesungen ist.
Ja, Doreen Kutzke, die aber in diesem Lied, also die zwar für Jodeln berühmt ist, aber die in diesem Lied nur nicht gejodelt hat.
Ja, das stimmt, aber dass sie halt irgendwie, dass quasi dann noch eine dritte Person plötzlich als fremder Interpret sozusagen. Also.
Nein, aber sehr viele Chöre.
Das ist natürlich sehr, sehr R&B-mäßig.
Und Aishan Malonda und Pola Schulten gesungen.
Ja, das ist schon sehr R&B, oder? Wie so von der Setzung und so auf jeden Fall. Aber lustig, das genau. Okay, aber dann ist das jetzt vielleicht dein R&B. Ja,
ich finde, man muss auch immer mal so Sachen in Schubladen stecken.
Schlussendlich irgendwie ist halt so aus reiner Plattenfirmensicht muss man sich ständig diese Fragen stellen: Als was verkauft man das denn? Wenn ich irgendwie einen Artikel anlege für einen Plattenhändler oder so, der will eine Genrefizierung, die Leute wollen irgendeinen Waschzettel, die Journos wollen über irgendwas sprechen, also keine Ahnung, weißt du, also
ja, okay.
Und dann halt immer dieses, und er hat jetzt mal sich, keine Ahnung, mit Country auseinandergesetzt hat sich sehr viel mit R&B-Musik auseinandergesetzt, also diese...
Genau, man muss immer irgendwie, jetzt hat er was Neues gemacht, gleichzeitig, natürlich, die alten Fans sind bedient, keine Ahnung.
Genau.
Kriege ich das immer mit bei Freunden, die Bücher schreiben, also da ist ja, da gibt es ja immer diese böse Vertreterkonferenz, also diese sehr gefürchtete, die hat wirklich dann immer dieses hyperkonservative Nadelöhr ist, durch die jeden Namensvorschlag und jedes Cover und so durch muss und die immer am liebsten wollen, dass es genauso aussieht wie irgendein anderes Buch, was gerade Erfolg hatte und dass man ganz klar sagen kann, das ist so wie das oder es ist das und das. Also bei der Musik ist es mir natürlich klar, also dass sich was besser verkauft, wenn es total klar ist, was das ist. Das ist da wichtig, ist das habe ich mir noch gar nicht so überlegt, also stimmt.
Ja, das ist
tut
schon.
Tut mir leid. dass ihr dann mit diesem.
Ja, es ist gerade bei NewcomerInnen oder so kann man ja immer noch sagen, ja, die sind jetzt da und die machen jetzt irgendwie, die lassen sich grob in die Richtung packen, weil die kennt ja noch niemand. Aber ich finde halt so bei Künstlerinnen wie jetzt dir zum Beispiel, du ja nun auch schon eine ganze Weile umtriebig bist und in regelmäßigen Abständen Platten veröffentlichst, dann mal so finde ich es immer so absurd, diese Aufgabenstellung, dass man den Leuten irgendeine Story dazu liefert.
Weiß nicht, genau. Was soll es schon sein?
Außer dass man halt gelebt hat und und das, was man erlebt und gelebt hat, sozusagen in Songs packt, wie man das halt als Songschreiber so macht.
Genau, das ist dann wieder andersrum, glaube ich, wenn man als Buchautor einmal erfolgreich ist, dann gibt es keine Fragen mehr, dann ist es halt das Neue so und so.
Ja.
Und bei Bands ist gleichzeitig sozusagen gefordert, dass man zwar die Marke erfüllt, aber gleichzeitig gibt es da einen Innovationszwang. So was schreiben wir denn jetzt, warum man das jetzt kaufen soll, wenn es das andere schon gibt.
Genau. Und ich glaube auch, dass es im Indie-Bereich auch, also wenn wir jetzt mal Indie als nicht ganz so erfolgreich oder populär vielleicht auch nochmal, also so dieses Indie-Indie nehmen, dann ist es auch so, dass natürlich irgendwie oftmals bei Indie-Acts quasi die Vorschusslorbeeren, also die dann so ausgesprochen werden, also das wird ja oft. Also du hast ja damals auch, warst ja auch quasi jemand, wo, keine Ahnung, super viele Leute halt quasi, hier ist sozusagen der Popstar, auf den wir jetzt alle gewartet haben. Und dann sind es ja so, und das ist ja so ein ganz großes Versprechen oder eine ganz große Prophezeiung oder was. Und wenn dann sozusagen der Artist irgendwie im Laufe der darauffolgenden Monate oder Jahre so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, irgendwie so, und dann sozusagen das Nächste kommt, und dann wieder die Behauptung wird wieder sozusagen nochmal aufgeführt. Also und
sie sind halt immer mit so einer leichten Häme drauf. Ich meine, das war ja damals der ich glaube, zur zweiten Platte schon. Der Artikel von Joachim Henschel, wo er schrieb, Friebe ist der einzige deutsche Popstar oder so.
Genau,
der einzige Popstar Deutschlands oder
sowas. Das war so ein Quote.
Das hat mich natürlich auch ein bisschen haunted, weil es natürlich dann immer in den Interviews auch gerne so, ja, also da wurde es ja geschrieben, aber so ganz so. Wobei es natürlich sowieso nicht sozusagen als eine realistische Verkaufseinschätzung gemeint war, sondern eben als so ein Typus, ne? Also so dieser, der sich rausnimmt, sozusagen, ja, also, glamourös zu sein. Und in Deutschland hat man eher diese,
ja, so ein bisschen halt den
Leute, die genau. Irgendwie, wie Bernd Begemann sagt, in Deutschland wollen alle, so werden nur Leute Stars, die unsere Freunde spielen, sozusagen.
Okay, also, ja, genau. Ja, du warst auf jeden Fall so ein bisschen, so ein bisschen das auch, genau, so ein bisschen das, was wir dann von Bowie gelernt haben.
Oh also, Gott,
also
ist
dann,
zu viel Bowie.
Heute zu viel Bowie, ja. Auf jeden Fall zumindest einen gewissen Glam und ja, Queerness, den Begriff gab es damals noch gar nicht so in der Form, den du ja auf dem vorletzten Album, ja auch die lustige, es gibt ja den schönen Song, der sich nochmal sehr, ja, vielleicht ironisch, selbstironisch mit dem Begriff der Queerness, ja, auseinandersetzt.
Genau, ich habe mich selbst für mich auf den Begriff Flamboyanz geeinigt, weil der deutet das an, dieses,
ja,
Queere, aber er behauptet es nicht.
Ja, aber so die Rock'n'Roller waren das ja auch schon in gewisser Weise. Also man sagt,
ja,
also das, also Little Richard sagt man das ja gerne mal. Naja,
also gut, also wenn jemand nicht, also
nicht, wenn nicht Little
wenn
Richard,
nicht Little Richard
wär, nein, aber ich meine, aber da, also aber mit dem Begriff kämst du klar dann soweit, also Flamboyant,
ja,
Pop R&B.
Den benutze ich eigentlich exzessiv.
Ja, aber es ist doch immer wieder schön, wenn man sich dann in einem Wort zu Hause fühlt, oder? Also ich meine, in der, irgendwie auf eine,
ja,
Art.
Es gab ja dann, also genau in der Folge gab es ja dann auch gerne mal den Pop Dandy.
Stimmt, du warst auch mal Pop Dandy.
Und das, aber den würde ich nicht selber benutzen. Also ich meine, ich finde es dann okay, weil ich wusste ja schon immer, dass ihr es leichter habt, wenn ich irgendwas bin, also wenn ich in irgendeine Schublade stecke und so. Und ja, ich war ja auch Journalist und ich weiß, dass die Leute ja irgendwas mal auf den Punkt bringen.
Aber
und ihr denkt so, naja, das kann man schon akzeptieren, aber ich hätte es nicht selber.
Aber wie ist denn 2022 der Begriff des Dandys? Weiß ich jetzt gar nicht, der ist nicht so richtig around, weil wüsste ich jetzt gar nicht genau, wie die Welt den so findet, wenn man den wieder so richtig irgendwie aufs Tablett bringt. So, hier haben wir jetzt mal einen Dandy.
Bin ich nicht informiert.
Ich weiß nicht genau, ob jetzt irgendwie die Leute was mit dem Pop-Dandy, also ob die Leute sich da was drunter vorstellen können. Weiß ich jetzt auch nicht genau, müssen wir mal rausfinden. Aber du warst auf jeden Fall sehr lange, sogar auch manchmal auch der einzige Pop-Dandy. Vielleicht war das dann aber auch sozusagen so ein Hybrid aus diesem Henschel-Zitat.
Ja, sie wussten, also, das kann man nicht mehr bringen, weil es sich sozusagen nicht erfüllt hat. Und dann versuchen sie das zu übersetzen. Das ist ja
zumindest auch der einzige Pop-Dandy, der letzte verbliebene Pop-Dandy. Und jetzt bist du auf jeden Fall der flamboyante Sänger mit R&B-Anleihen oder so.
Oh Gott, dieses Interview. Wird mir noch lange leid tun.
Nein, ich finde einfach diese Geschichtenerzählung halt einfach wahnsinnig nervig auf eine Art, aber auf eine andere Seite, andererseits aber auch sehr amüsant.
Ja klar, also das kann man auch nicht, ich kenne das ja halt von der anderen Seite, weil ich schon Leute interviewt habe und das ist immer anstrengend, die Leute auf irgendwas, also das irgendeine Antwort auf irgendwas zu kriegen, weil sich die Leute natürlich nie festlegen wollen. Genau. Es ist schon bei den, also schon wenn man über die Texte sprechen will, geht es fast nie, weil die Leute sagen, ja, ich weiß selber nicht, was ich damit meint und so. Und das finde ich wirklich auf Dauer auch etwas problematisch. Und dann ist natürlich so, natürlich reagieren alle allergisch. Und das verstehe ich auch. Das ist, wenn man mit einem so einem komischen Wort beschrieben wird, mit so einer komischen Karikatur sozusagen, das ist immer irgendwie auch weird und unangenehm. Aber da ich diese andere Seite halt kenne, weiß ich ja, dass man die Sachen irgendwie dann auch mal zuspitzen und auf den Punkt bringen will.
Du hast dich ja selbst davon verabschiedet, über Pop zu schreiben.
Ja, 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 klar.
Also, genau das ist es ja, aber das ist ja das Absurde. Also eben der Rest von dem quasi, was aus Diskurs-Pop, Pop-Texten in Zeitung, Feuilleton, bla, bla, bla übrig geblieben ist, ist halt einfach schwierig. Also vor allen Dingen und immer diese Behauptung einer Entwicklung, wo dabei möchte man doch einfach nur Musik machen und seine Songs mit den Menschen da draußen teilen, also vom Prinzip, oder?
Also ja, ja klar, als Künstler will man eigentlich immer nur machen, was einem einfällt und das mit der größtmöglichen Freiheit und dann, dass das alle gut finden, aber es gibt halt einfach das externe Bedürfnis, das irgendwie aufzuladen und irgendwie zu fassen zu kriegen und das ist das gehört eben bei der Popmusik total dazu. Also das muss man eben dann auch akzeptieren und dann irgendwie auch akzeptieren, dass der Effekt, den man hat oder die Wirkung, die man erzielt und das, wie Leute das dann aufnehmen, dass es nicht nur um Qualität oder so geht. Also weil die Leute, es gibt ja immer so, ich weiß nicht, das ist eigentlich viel besser, aber das hat viel weniger Erfolg. So, aber bei Popmusik geht es eben nicht nur darum, dass man ein schönes Lied schreiben kann, sondern dass man irgendwie eine Projektionsfläche wird, dass man irgendwie identitätsstiftend oder sowas wird, dass man irgendwie im besten Fall Sprachrohr einer Generation, also dass man irgendwas ausdrückt, wo viele Leute denken, ja, das ist...
Das ist ja auch klar, dass die Faszination von vielen Leuten da ist, weil man hat viele Menschen setzt man halt ans Klavier und da kommt halt einfach dann halt einfach nie ein Song raus. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie der Entstehungsprozess, das ist für viele Menschen, glaube ich, einfach unerklärlich und es ist deshalb so interessant für alle, weil fast jeder Mensch irgendwie von Musik irgendwie getoucht ist, also jeder irgendwie. Fast jeder Mensch liebt irgendwie Musik und hat irgendwie Musik, die ihn berührt und begeistert und keine Ahnung. Und natürlich wünscht man sich irgendwie zu erklären, wie so etwas kommt. Also weißt du, wo kommt also, das her?
Das ist ein anderes Problem. Also das ist ja das Problem, dass viele dann immer fragen, wie kommen sie auf die Ideen und keiner kann darauf antworten. So.
Also das
ist ein anderes Thema.
Also du meinst jetzt sozusagen, steht in der
Genau, ja, ja, genau. Okay. Also okay. Genau, man will, also zu Popmusik gehört hat, dass man irgendwie sich selbst auch als Figur entwirft. Dass die Leute irgendwie, dass man eine Romantik um sich schafft und dass die Leute einen irgendwie komisch aufladen mit ihren Wünschen und Begierden und mit irgendwie was.
Ja, aber das finde ich
was zeitgeistmäßig. Und das und wenn man das nicht schafft, dann kann man noch so gute Lieder schreiben, dann kann man die vielleicht auch für andere schreiben, aber dann ist also das ist dann halt traurig, aber man kann sich dann. Das bringt sozusagen nichts, wenn man sich dann denkt, warum die haben so viel Erfolg, dabei sind die Lieder nicht so gut wie meine.
Aber wie siehst du es dann sozusagen mit dem Faktor Geld in der Inszenierung von Pop? Weil schlussendlich irgendwie, nehmen wir mal das Beispiel Musikvideos, leidiges Thema, ja. Im Indie-Bereich, also ich jetzt rede von Indie jetzt wieder als quasi irgendwie ja wenig Geld Bereich des Popbetriebs, wie mein guter alter Freund Niklas Weise immer so schön sagt, in Amerika kriegt man mindestens 3.000 Euro in der Sekunde für ein Video, also im Popbetrieb, also im regulären Popbetrieb, also darunter geht's gar nicht, weil das ist einfach gar nicht machbar. Und wenn man halt im deutschen Indie-Betrieb sozusagen ein Video produziert, dann kann man froh sein, wenn man 3.000 Euro für ein ganzes Video bekommt, also den Gesamtetat. Und wenn man sich sozusagen die Popfiguren anschaut, die großen Popfiguren, so wie sie inszeniert werden und so weiter und so fort, dann sieht man ja auch ganz oft in der Darstellung, dass da wahnsinnig viel Geld drin steckt. Also ist dir das, also keine Ahnung, weil ich meine, wenn man sozusagen unter sozusagen, ich sag mal, prekäreren Bedingungen Pop produziert, ist man ja automatisch auch more indie.
Ja, aber das heißt nicht, dass man mit wenig Geld nicht sozusagen eine Persona erschafft, die Teil des Kunstwerks ist. Also das ist nicht... Nee, also
das,
natürlich,
das zweifelt
ohne. Je nach Entwurf ist das natürlich hilfreich, wenn man sehr, sehr viel Geld dafür zur Verfügung hat.
Ja.
Aber es funktioniert ja schon sehr oft auch.
Es funktioniert
sehr low-budget. Also
ja, klar, auf jeden Fall. Aber ich finde trotzdem, dass das halt natürlich auf jeden Fall, Geld auf jeden Fall auf vielen Ebenen natürlich hilft, irgendwie eine gewisse glänzende Oberfläche zu produzieren und die natürlich auch immer länger
Zeit. Je entscheidender dieser Glanz und die ist für das, was man davor hat, dann ist das, desto entscheidender ist das Geld.
Ja, absolut, genau. Ja.
Also klar, das ist natürlich bei Popstars, die aus einer anderen Zeit kamen, dann schon, also bei Prince wäre jetzt schon schwierig gewesen, also, oder was ist schon interessant oder wäre ganz interessant gewesen, was er gemacht hätte als
Indie.
Und unter Indie Bedingungen und so, aber ich bin schon ziemlich sicher, er hätte es irgendwie auch trotzdem hingekriegt. Also vielleicht wäre es tatsächlich ein etwas anderes Produkt oder eine etwas andere Gestalt geworden.
Ja,
aber irgendwas wäre es geworden.
Du hast ja auf jeden Fall mir vor der Aufzeichnung schon gesagt, dass du ein paar Lieder sozusagen ausgewählt hast zum Thema, was Jens Friebe so privat hört. Und hast dich bewusst dafür entschieden, dass all diese Songs nicht auf Spotify zu finden sind. Beziehungsweise eine Auswahl getroffen, die... Mit Songs, die eben nicht auf Spotify sind.
Ja, und nicht als Kriegserklärung gegen Spotify oder Ablehnung, sondern weil ich die Erfahrung gemacht hatte, früher bei solchen Sendungen, dass oft Spotify-Listen dann gefragt wurden. Und das fand ich halt so ein bisschen ärgerlich, weil es sozusagen die Idee implizierte, es gibt alles auf Spotify und es gibt eben nicht alles. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber ich finde es dann schwierig so zu tun, als wäre das einfach die Welt, als wäre Spotify die Welt.
Genau, klar. Wir haben natürlich auch so eine Spotify-Liste, aber wir können natürlich auch eine YouTube-Liste machen.
Ja.
Genau. Genau, also dann genau, dann sprechen wir da vielleicht mal über die Sachen, die du ausgesucht hast. Ja,
dann würde ich vielleicht anfangen mit Milch von einem Lied von der Social Park. Ich würde sagen, Modern Talking machen wir.
Mhm. Sehr schön. Damals irgendwie ja wahnsinnig mystisches Album, was irgendwie, keine Ahnung, worüber alle gesprochen haben, aber irgendwie, ja. Es kam dann nie raus. Irgendwann kam es dann doch nochmal raus und keine Ahnung. Es gab Leute, die hatten davon gehört und man munkelt, das soll eigentlich das Größte sein. Ja. Aber das Größte wird mal wieder verhindert. Von wem auch immer. Warum auch immer, also genau, es gab, also es rankten sich viele Geschichten drumherum auf jeden Fall.
Genau, für uns war es dann, als es schließlich dann 2000 zu spät kam und das 90er, das 80er Revival schon
zu Ende wieder
ohne Milch stattfand, obwohl er es vorweggenommen hatte heimlich.
So, genau,
für uns war es aber trotzdem ein riesiges Album.
Es gibt das als Download und es gibt, man kann, glaube ich, wahrscheinlich bei eBay oder so auch CDs ersteigern, glaube ich. Es gab es
ja, ja.
Genau. Und sonst
es, hat aber, ja, es hat ja dieses Cover, was nachempfunden war von der Jesus and Mary Chain. Chain,
genau.
Psycho
Candy.
Psycho Candy, genau. Und auf meiner ersten Platte, die ich mit Armin von Milch produziert habe, ist ja bei Geräte sozusagen ein Zitat aus Psycho Candy, aus Just Like Honey, dieser Schlagzeuganfang gesampelt worden.
Gefragt, ungefragt?
Ungefragt.
Genau, ist das Bobby Gillespie an Drums eigentlich? Ja, ne?
Ich sag mal ja.
Ich glaube ja, ne? Also ich glaube schon, dass er da noch, ja. Und nächster Song.
Ja, jetzt frage ich mich, ob wir daran anschließen sollen mit einem neuen Song, der diese Tradition, die Milch damals begonnen hat oder die mit der ich auch begonnen habe, meine Karriere, so finde ich vom Geist her auch fortsetzen, nämlich die neue Single von, oder die diesjährige Single von Pet Shop Boys und Soft Cell.
Ja, großartig.
Machen wir das doch.
Also, auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall irgendwie auf vielen Ebenen eigentlich ein unfassliches Stück.
Ja, es ist Wahnsinn. Also es ist ja auch, also viele sagen so, ja, das ist so ein bisschen Selbstironie, aber es ist ja sozusagen eine Musik, die sie eigentlich beide so nie gemacht hatten. Also in diesem Extrem so eine Rummelplatzmusik, die aber dann im Text halt auch die Traurigkeit für die dann diese Rummelplatzmusik für viele eigentlich eine Tröstung ist, sozusagen das Reflektieren und das mit thematisieren. Hat mich ein bisschen erinnert auch an die Alkommerz von Jeans Team, die ja auch so ein bisschen das vielleicht noch ein bisschen sogar Hauruck-mäßiger gemacht haben.
Stimmt.
Aber genau, es war schon auch so ein Ansatz, den ich natürlich mit Bungee Seil auch damals hatte und so. Also so eine Schlagermusik auch zu umarmen und versuchen, eine Reflexionsebene da reinzubringen. Mhm. Und das, genau, und das mit einer Musik zu versuchen, die eben eigentlich aus diesem arrivierten Pop-Diskurs ja auch schon rausfiel damals.
Ja, Schlager hast du eigentlich mitgefunden. Ja. Schlager war ja auch, wurde auch ab und zu mal auch mit dir in Verbindung
gebracht. Naja, klar.
Also schon, also bewusst auch hast du sozusagen, also den mit dem Genre irgendwie bewusst immer auch provoziert oder?
Wir mochten damals total, also wir mochten vor allen Dingen Synthie-Pop und wir mochten Euro-Trash und dass wenn man das als auf Deutsch macht, dann ist es halt sofort Schlager, ne? Und gut, als Kind habe ich auch viel Schlager gehört und so, nicht also es ging schon, also es war jetzt nicht so provozieren um des Provozierens willen, aber es ging schon darum, Sachen, für die man irgendwie ein Softspot hat, nicht zu machen, damit man sozusagen dieser Kritik entgeht und dass irgendwer dann nicht geschmackvoll finden könnte und so, sondern das bewusst zu brechen, was schon wichtig. Und das ist auch irgendwie, für mich ist es, weil es hat, diese Schlagerverachtung hat ja auch ein bisschen einen Klassendünkel in sich und das auch irgendwie zuzulassen und zu sagen, diese Musik ist auch, die darf es auch geben.
Und die, ja, ich finde das immer ein bisschen, also ich finde das
auch ihre Berechtigung.
Es gibt ja auch, also klar, einen Softspot für irgendwas zu haben oder halt auch gerne mal, benannt ja dann, also im Schlager konnte ich auch gerne mal das,
die Guilty Pleasure.
Genau, auch irgendwie komisch, also die Distanz, die man doch dann
ja, die gibt es
da. Oder? Die ist irgendwie merkwürdig. Also weil also man darf ja.
Ich bin eigentlich gegen diesen Guilty Pleasure Begriff,
aber manchmal. Aber den fallen Softspot findest du okay? Also, meint ja eigentlich ein bisschen was, also.
Was Ähnliches.
Ähnliches. Ja. Also, man ja, ist stimmt, da, ja. oder? Irgendwie
es
schon.
Guilty ist schon ein bisschen stärker.
Aber der Softspot sagt so ein bisschen, ja, okay, ich bin auch dafür empfänglich. Also, so, oder? Also, ich mag auch Schoki gerne. Ja, aber ich finde es, genau, aber diese, das habe ich auch nie so richtig verstanden, weil ich bin auch Schlager sozialisiert durch meine Oma. Also meine Oma hatte eine große Schlagersammlung, da war ich auch als Kind oft und habe mich dann durch die Schlagerplatten gehört und so. Fand das auch alles irgendwie, also ich habe da nichts Schlimmes entdecken können, außer irgendwie ein paar also eingängige Harmonien, natürlich zum Teil extrem leicht zugängliche Texte und absurde Bilder in den Texten. Aber egal, als Kind war das auf jeden Fall eine schöne Fantasy-World auf eine Art.
Ja. Es ist ja auch eine ganz komische Figur, dieser Schlagersänger. Also, weil er hat ja immer, wenn man es so will, also ja, auch ein bisschen was Schwules, also was aber nicht erklärtermaßen fast sein darf. Also und der Schlagerfans sind ja auch oft Schwule. Aber irgendwie ist es so eine komische, so eine männliche Zärtlichkeit sozusagen, die auch irgendwie eine Schlüpfrigkeit haben kann, aber auch nur bis zu einem gewissen Punkt und eben dann dieses komische Schwiegersohn, also sozusagen im Grunde eine Sexualisierung aus einer Sicht von einer eher älteren Frau, aber eben auch nicht zu sexualisiert. Und das ist schon eine ganz seltsame Mischfigur, die da. Ja. Aber das ist ja auch nicht, das gibt's ja auch so nicht. Also das ist ja irgendwie etwas verschoben in so eine ballermannische Richtung. Ja. Also dieser blonde, weiß beanzugte Schlagerstar, der das Mikro so von der Seite reinhält, den gibt's ja so eigentlich gar nicht mehr.
Nee, das
also dieser Schwiegermutters Lieblingstypus.
Genau, nee, das ist jetzt alles irgendwie, keine Ahnung, da ist auch so ein bisschen irgendwie Eurodance mit eingezogen und überhaupt dieser ganze internationale Soundhybrid mit viel Side-Compression. Mm. Also das ist alles so, oder? Das ist halt so ein Sound, der einen so an die Wand drückt. Wegballert, genau.
Ja, es ist viel partylastiger geworden, das Ganze.
Auf jeden Fall.
Was ist auch ein bisschen schade, ist das, also es ist nicht schlimm, dass es das gibt, aber ein bisschen schade, dass es dieses träumerische Schlager.
Ja.
Kompartement nicht mehr gibt.
Aber kommt vielleicht nochmal wieder zurück.
Also, obwohl bei Stimmen im Wind oder sowas.
Stimmt, ja. Obwohl, keine Ahnung, es gibt ja irgendwie auch so bei den jüngeren Leuten durchaus mit so, keine Ahnung, was weiß ich. Also, ja, jünger ist ja jetzt auch so, aber Dagobert zum Beispiel oder Louis Arke oder diese ganzen. Also, es gibt ja durchaus auch so eine Schlagersehnsucht, die da weiter.
Die Sehnsucht schon, aber die Schlager selbst sind nicht mehr so.
Nee, aber man kommt ja auch nicht rein. Ich meine, ich weiß es ja damals auch vom Jeans-Team, die ja auch den großen Traum hatten, irgendwie damit in der Schlagerwelt. Aber das ist ja auch so.
Ja, das ist natürlich klar, dass das so nicht funktioniert. Also.
Nee, klar, aber das ist natürlich jetzt von den Leuten, die den Schlagerbereich sozusagen geschäftlich unter sich regeln, das ist natürlich eine ganz andere Szene oder eine ganz andere.
Ja, aber
also
ich meine, ja, aber auch.
Es gibt kaum Undock-Möglichkeiten irgendwie.
Ja, aber Jeans Team hätten dann mit ihrer Platte natürlich so nicht. Also man kann ja nicht Meta-Schlager machen und denken, das finden die Schlagerleute dann gut.
Nein, genau. Aber da können wir gerne auch nochmal, können wir einfach nochmal auch vielleicht eins von dem Jeans Team, Alkommerz, weiß nicht, kann man ja auch noch in die Liste packen.
In die Liste?
Ja, könnte man, genau, weil ich glaube, es gibt bestimmt viele Leute da draußen, die das damals nicht mitgeschnitten haben oder keine Ahnung. Und da ist ja auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, das Alkommerz-Album.
Ja, genau. Gerne in die Liste. Ich hatte damals drüber geschrieben. Ich glaube, das war einer der letzten musikjournalistischen, längeren Texte.
Ich glaube, du warst auch einer der wenigen, der überhaupt drüber geschrieben hat. Also das Thema wurde eher totgeschwiegen.
Und dann gab es, glaube ich, hier und da mal kurze Verrisse und dann habe ich in der Frankfurter Allgemein, glaube ich, gefeiert. Genau.
Und das Streamsteam hat dann infolgedessen auch kaum, also mehr, irgendwie wurde auch kaum mehr gebucht. Also weil die Nicht-Schlager-Rave-Welt, wo sie sonst immer unterwegs waren, also die quasi in der urbanen Elektro, wie auch immer Welt, die haben das auch nicht verstanden und wussten jetzt auch nicht genau, warum sie die jetzt ausgerechnet.
Ja, es war schon eine mutige Ansage.
Es war ein extrem mutiges Album, auf jeden Fall.
Okay, also waghalsiger Move.
Genau,
der Schlager-Move.
Ja, auf jeden Fall. Wobei Menschen sind zum Träumen da, sind sie da doch auch schon.
Also. Ja, oder? Also das ist, finde ich, genau, das ist auch das, wo ich am ehesten dran dachte. Also wir haben ja noch gar nicht den Titel gesagt von dem Pet Shop Boys.
Achso, stimmt, Purpose, ja, genau. Ja, genau, stimmt, ja. Aber ein fantastisches Stück, fantastisches Video. War das einfach so ein One-Off-Ding irgendwie? Oder war das irgendwie auf dem neuen Soft-Cell-Album drauf?
Ich denke, das war so ein Spaß, den die zusammen gemacht haben. Das ist ja auch so, das klingt schon wahnsinnig schnell produziert. Das klingt nach so einem Programm oder nach so einem Ding, also wie so ein Keyboard, wo man draufdrückt und dann macht das die Fill-Ins und so. Das klingt jetzt nicht wie so durcharrangiert. Mhm. Und ich glaube, also sie sind auch nicht geteilt mit dem Gesang. Ne? Der Gesang ist mal so ein bisschen später. Das klingt wirklich so, als hätten die das an einem lustigen Abend so aufgenommen.
Genau, dann haben wir, also wir haben jetzt Milch, wir haben auf jeden Fall Pet Shop Boys und Soft Cell. Irgendwie auch das Jeans-Team hat sich reingemogen.
Das Jeans-Team hat sich reingemogen. Ja, irgendwie hat sich Soft Cell auch reingemogen, weil es entspricht ja gar nicht. Habe ich gleich schon wieder mein Dogma zerstört, das jetzt nichts von Spotify.
Ach so, stimmt, den Song, den gibt's natürlich, den Song gibt es. Ja, auf jeden Fall.
Aber vielleicht.
Und Jeans-Team gibt es auch auf Spotify.
Dann würde ich jetzt sagen, dass wir vielleicht was Ernsthaftes jetzt machen, nämlich was ist natürlich nicht auf Spotify gibt, weil sie selber ihr Werk zurückgenommen hat, zu meinem Leidwesen, weil es jetzt meine Joni Mitchell-Liste an der Playlist, an der ich monatelang gefeilt habe, einfach inaktiv ist. Und von Joni Mitchell wünsche ich mir was aus dem späteren Werk, was man ja oft nicht so hart rezipiert wie dann die Blue oder so, nämlich Last Chance Lost, weil ich das ein mega geiles Stück finde.
Auf welchem Album ist das nochmal?
Das ist das, wo auf dem, wie heißt das, wo sie als Vincent van Gogh praktisch drauf ist. Ja. Und ich finde, sie singt so ein bisschen wie Sade fast, nur aber auf eine rauere Art. Und ich finde so Last Chance Lost ist ja auch ein bisschen das allgemeine Gefühl zur Weltlage, zu Corona und Klimalage, was man gerade so hat. Auch wenn das Stück, glaube ich, eher privater Natur ist. Genau. Mhm. Und es ist so also echt zwiespältig, weil wie gesagt die Playlist ja down war und ich ich habe ja wirklich durch das Gesamtwerk dann geackert, überall irgendwas rausgeholt und wahrscheinlich 50 Songs oder so. Mhm. Die 80er habe ich weitestgehend umfahren, weil ich da wirklich das Gefühl hatte, dass die Idee ihre Musik 80er-mäßig zu produzieren wirklich keine war, die gut aufging. Jedenfalls, dann waren diese Stücke weg. Und ich habe mich aber gleichzeitig gefreut, dass Joni Mitchell diese Entscheidung ausgerechnet sozusagen als Protest gegen einen Impfgegner getroffen hat, weil bei meiner großen Liebe zu Joni Mitchell hätte ich mir auch, weil sie so ein bisschen dieses Hippie-Spirituelle auch so ein bisschen ausschreit, hätte ich mir vorstellen können, dass sie da auch in einer anderen Fraktion ist und dass sie da so entschieden und fast schon aktivistisch sich gegen Impfgegnerschaft stellt, fand ich dann irgendwie auch schön.
Ich fand es lustig, dass ich in dem Zuge damals, so lange ist ja noch nicht so her, aber das Warner Music, die große Major Company, die ja auch Neil Young vertritt und auch Joni Mitchell, sich auf jeden Fall auch natürlich komplett hinter die Künstler gestellt haben und das auch total super fanden, während sie aber in Europa, also der gleiche Konzern, sowohl Eric Clapton als auch Van Morrison also auf der gleichen Plattenfirma, die nun wirklich mit einem komplett anderen Approach, sag ich mal, in die Sache reingehen. Ja, schwierig, das mit dem, keine Ahnung, war natürlich ein interessanter Move auf jeden Fall. Ich fand es nur, es ist natürlich nur insofern interessant, als dass ich dann finde, wir hatten ja eben schon mal kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, dass natürlich jetzt zum Beispiel YouTube, wenn man natürlich an keine Ahnung, von QAnon bis was weiß ich was denkt, natürlich einfach quasi, da ist natürlich noch viel mehr los, wenn es um irgendwie verschwörungstheoretische, Gruppierungen geht und so. Also dann kann man natürlich gleich komplett seine Musik aus dem Internet quasi rausziehen, denke ich mir dann so.
Das stimmt. Also das ist irgendwie so die Frage. Also Spotify ist halt so an der Grenze zu sowas wie YouTube, wo man sagt, das ist einfach öffentlich, jeder stellt da irgendwas rein. Das ist einfach sozusagen wie die Straße sozusagen. Das kann man eigentlich nicht boykottieren. Das ist einfach, das ist einfach nur der Rahmen, in dem jeder machen kann, was er will. Oder ist es eben doch irgendwie was in einem fast schon nicht mehr bemerkbaren, aber doch irgendwie stattfindenden Maße, was kuratiert oder was dann irgendwie auch ist wie ein Sender oder eine Redaktion oder so.
Also zu großen Teilen ist es natürlich einfach nur eine Plattform, die verspricht, alle Musik da zu haben, die es eben so gibt. Wie du schon richtig gesagt hast, das stimmt natürlich so gar nicht, aber das behaupten sie natürlich relativ günstig und weitestgehend ist es ja auch so, dass die meisten Menschen hören ja auch Musik, die alt ist. Also die auf jeden Fall, also die aktuelle Musik bei Spotify sozusagen hat einen ganz geringen prozentuellen Anteil eigentlich. Und ich meine, wir reden ja auch gerade über eine Joni Mitchell-Playlist. Also es ist ja auch alte Musik, Repertoire. Und im Grunde lebt das Ganze davon, dass das Repertoire zur Verfügung steht. Ich weiß, das müsste man jetzt mal überprüfen, wie das jetzt in den nächsten Jahren sich entwickelt. Also wo sozusagen junge KünstlerInnen durchbrechen, also auf welchen Portalen oder ist das ein Mix aus, keine Ahnung, YouTube, was weiß ich, Social Media, TikTok, irgendwas und dann irgendwie, keine Ahnung, sind es Playlists oder sind es doch die Radios oder muss es nicht doch irgendwie der Super Bowl-Auftritt sein oder was? Also das muss man dann erstmal, glaube ich, mal so schauen in den nächsten Jahren, glaube ich, wie, also wie weit quasi man nur auf diesen Parteien. Mir kommt es manchmal so playlistenmäßig, klar, es gibt ja auch kuratierte Playlisten, aber ich glaube, also für Deutschland oder so, glaube ich, im deutschsprachigen Raum, ich weiß gar nicht genau, ich glaube, es sind so bei Spotify irgendwie so roundabout 5 Leute oder so, die das kuratieren. Und wenn man überlegt, dass es ja aktuell, was weiß ich, 70.000, 80.000 Tracks am Tag sind, die rauskommen, kann man sich ja ungefähr vorstellen. Also ich weiß es von den Leuten schon bei der Initiative Musik, wenn die Anträge sozusagen, und wenn da irgendwie sich 1.000 Leute bewerben für eine Antragsrunde, dass es schon fast unmöglich ist, also diese 1.000 Sachen sich anzuhören. Klar, also kann man sich ja vorstellen, dass da irgendwie
wieder... dass man da nicht wirklich Inhalte prüft.
Genau, das geht ja gar nicht. Also das, also wie soll man da durchblicken? Also man kann ja eigentlich quasi nur random... Ich meine, die machen das ja auch immer. Die machen auch, glaube ich, teilweise schon auch so, dass auch so DIY-Artists, also Leute, die einfach selber über irgendein Portal das hochladen, auch mal ab und zu in Playlisten so stattfinden. Genauso wie das TikTok auch macht, dass jeder aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis irgendwann mal seine famous 10 Minutes hat. So. Das passiert schon, aber inwiefern sozusagen wirklich so langfristige Karrieren nur sozusagen irgendwie, also da quasi ihren Anfang nehmen, gilt es, glaube ich, zu überprüfen in den nächsten Jahren. Weil wie gesagt, ich habe immer mehr das Gefühl, dass es immer mehr von Repertoire lebt irgendwie so. Mhm. Und natürlich kommen bestimmt, aber klar haben natürlich große Popstars von Adele über bis Harry Styles, was weiß ich was, natürlich werden die auch immer wieder Leuten durch Algorithmen in die Playlisten gespielt und so. Und viele Leute hören ja auch tatsächlich Spotify nur wie Radio.
Also die dann immer mit diesen Playlisten.
Genau, da erleben wir labeltechnisch halt immer mehr, dass sich das kaum abfärbt auf die Artists, weil also irgendwie interessieren sich die Leute dann gar nicht dafür, von wem dieser Song ist, denn dass du meistens irgendwie...
Also als Konsument muss ich jetzt sagen, ich benutze das schon auch, diese Mix der Woche und so.
Mhm, ja.
Und ich habe auch schon Sachen da entdeckt. Also ich finde es jetzt nicht...
Schöne Joni Mitchell Cover-Version.
Nö, da würden schon irgendwelche Sachen, die ich nicht kannte, also...
Hast du diesen Joni Mitchell Newport Gig gesehen? Fand ich auch sehr, auf eine Art sehr anrührend auf jeden Fall.
Ja. Und ich habe auch ein Konzert damals in Amsterdam oder so.
Ah, okay, du hast ihn mal live gesehen?
Nee, das
also, ist gar
auf Arte. Nee, ein altes Ding.
Das war, ich weiß auch gar nicht, wann es zuletzt Joni Mitchell Konzerte in Deutschland gab, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich hätte es mir gerne angeschaut. Aber ich glaube, seitdem ich sie für mich entdeckt habe, was auch schon jetzt schon auch eine ganze Weile ist, aber gab es nie welche. Ich meine, sie war ja auch lange, ist ja auch krank. Ja, aber weiß nicht, aber keine Ahnung, vielleicht so Ende der 90er hätte es wahrscheinlich noch gegangen, aber ich glaube, da gab es keine Konzerte. Hätte es auf jeden Fall auch gerne mal gesehen.
Ich hatte sie Ende der 90er tatsächlich noch nicht auf dem Schirm.
Ja.
Muss ich echt zugeben.
Also meine Tochter ist ja gerade mal irgendwie 16 und die haben Joni Mitchell alle irgendwie auf dem Schirm. Allein wirklich, weil so jemand wie auch so Harry Styles oder solche Leute sich öffentlich halt irgendwie dazu bekennen, dass sie große Fans sind und so und auch mal ein Cover bei YouTube oder so reinspeisen. Das ist schon lustig, finde ich interessant, dass gleiches ja auch mit Fleetwood Mac und so.
Das ist echt interessant, also dass diese Kenntnis des Archivs bei den Jugendlichen schon erstaunlich teilweise, oder bei Jüngeren, also
voll.
Jetzt die Schlagzeugerin, die jetzt mit auf Tour kommen wird, die aus Kanada eigentlich kommt, also die ist 27 oder so und die kennt sich brutal aus mit also auch so Prog-Rock-Sachen und so, die ich gar nicht kenne. Und mit so 70er-Jahre-Zeug. Also das ist natürlich, wenn man da in irgendeinem Bereich dann irgendwie durch einen Song nur so ein Interesse getriggert hat, dann hat man ja auch viel schneller einen riesigen Überblick, den man sich bei einem gleichen Interesse zu unserer Zeit gar nicht so schnell hätte verschaffen können.
Ne? Niemals.
Da ist man ja irgendwie so ein Nerd, wie man das
mit
10 Jahren Platten sammeln hätte werden können.
Also ich werde nicht müde, diese Geschichte zu hören, aber ich erzähle es immer wieder gerne, dass man ja wahnsinnig oft früher auch zu Konzerten gegangen ist und keine Ahnung hatte, wie die Band aussah. Also man hatte kein Foto gesehen, man kannte nur ein Cover, das war irgendwas, keine Ahnung, irgendwas Kryptisches oder Abstraktes.
Ja.
Und dann haben wir diese Band zum ersten Mal richtig live, also die ganze Person auf der Bühne zum ersten Mal live gesehen. Das ist ja wirklich heute unvorstellbar. Aber ich finde es auch unglaublich, wie gut informiert teilweise die junge Generation ist. Natürlich sind die dann auch nicht nur gut informiert, sondern die spielen auch noch wahnsinnig gut. Oft.
Und, sehr gut ausgebildet.
Ja. Ja, aber auch selbst ausgebildet, weil sie oft ja auch durch die ganzen Tutorials und einen total guten Zugang zu ganz vielen Sachen haben. Wir hatten halt in der Westfälischen Provinz damals nur alte Bluesrock-Gitarristen, die einem irgendwie ein bisschen was zeigen konnten. Also das waren die den Musikunterricht angeboten haben. Also das ging jetzt nicht so weit in Also bis Joni Mitchell kann man da nicht. Naja, aber genau, dann hast du denn noch einen Song für die Liste? Weil sonst könnten wir noch mal kurz über die Live-Geschichte sprechen, abschließend. Wir sind schön auf der Bühne, oder hattest du noch einen Song?
Ja, ich habe auch noch einen Song.
Ah ja, genau. Du hast
aber ich hab sogar zwei Songs
zur Auswahl. Komm. Ja, dann nehmen wir doch beide vielleicht. Oder was ist denn der erste
Song? Ich hätte AG Geige, Ich bin ihr Boy anzubieten und HG Ichte Fozzy Cat.
Ja, das ist doch eine schöne Kombi. Möchtest du noch was dazu sagen? Irgendwie, also bei den Geige ist das ist ja quasi, ist das nicht die, das ist die Kraftklub-Familie, oder?
Genau, das ist
der Vater oder ja. Ist der Vater eine oder
der, ja, ich, ne? die beiden Eltern, also die beiden, ich glaube, die beiden sind doch Brüder, ne?
Die genau, die sind Brüder, genau.
Und das
genau.
Sind Kinder von, die beiden waren,
glaube ich. Genau, ja, so, genau, ja, genau. Die
beiden Eltern
waren. Ja, genau, genau.
Bei AG Geige, und ich war schon ein AG Geige-Fan damals in den 90ern.
Schon vor Kraftklub.
Bevor es Kraftklub gab. Genau, und dann kam Kraftklub, und das habe ich dann irgendwann später erst erfahren, dass das die Kinder sind. Aber Kraftklub fand ich eigentlich auch ganz gut am Anfang. Also ich mochte gerne das Nie wieder Ritalin. Und klar, das ist natürlich so eine richtige Festival-Band, da sieht man immer sofort die Leute faustreckend in der ersten Reihe stehen. Und AG Geige war schon was ganz anderes, muss man sagen.
Auf jeden
Fall. Und das war schon aufregend. Also das war eine Band aus der DDR eigentlich. Also die Platten kamen dann raus nach der Wende kurz und so. Und das war halt so, man kannte ja so Punkrock aus der DDR und so. Und das war halt so eine Artschool-Musik aus der DDR, und das fand ich irgendwie total mysteriös. Das hatte so diesen Nimbus von, das ist aus der DDR und das taucht auch immer hier und da mal auf, aber gleichzeitig ist es so eine komische Parallelwelt, sowas Surrealistisches, was ich halt auch damals sehr mochte, was Bands wie They Might Be Giants eben auch machen, die eben auch eigentlich das, was ich vorher sagte, was ja bei Pop wichtig ist, dass man so eine Romantik und dass man so einen Nerv trifft und so eine Sprachrohr einer Generation, sowas, die ja das auch eigentlich überhaupt nicht gemacht haben. Sondern die eher so eine komische, parallele Traumwelt irgendwie errichtet. So einen ganz komischen, eigenen, versponnenen, verschrobenen Kosmos. Und ja, sowas mochte ich schon auch immer gerne. Das
halt so von so Bands wie vielleicht auch Plan oder Residence oder so.
Ja. Und gleichzeitig, also ich finde sogar eine Band wie Clash, die so als die, so eine Punkband, also die dann mit dem klar entsprochen hat, angefangen hat, hatten dann irgendwie bei späteren so Sandinista und Combat Rock und so, auch so von ihren Styles und so, hatten ja auch sowas, also dass sie, wo sie dann alle möglichen Stile aufgenommen haben und eigentlich sowas wie, ja, wir sind hier diese Straßenkämpfer und so, aber das war ja auch alles überhaupt nicht mehr realistisch, das war ja auch so ganz komisch, weird, versponnen eigentlich, auch wenn es so tat, als wäre es das nicht so eine total, und bei Cut the Crap dann extrem und sowas, irgendwie mochte ich sowas auch immer sehr. Also wo man dann irgendwie schon auch merkte, dass das alles auch Fantasy-Produkte sind, also wo das irgendwie ein bisschen klarer zutage kam. Und ja, Clash ist so ein Grenzfall. Ne? Also, und aber AG Geige und There Might Be Giants, die ich sehr mochte, also das waren halt klare Fälle.
Clash ja sowieso dann auch immer unter, sag mal, Punk-Puristen ja eh auch umstritten. Natürlich auch aufgrund der späteren stilistischen Vielfalt, aber natürlich auch der Tatsache, dass sie natürlich auch quasi eine gecastete Band, ja auch in gewisser Weise, also sie sind ja schon ein bisschen. Also wenn es nicht die Band, sondern es war schon so, da wurden schon mit Jones und Strummer schon so zwei sehr starke Protagonisten der Szene sozusagen zusammengebracht. Irgendwie.
Also von dem
Produzent. Ist ja auch wurscht. Aber ich meine so, dass genau, also das ist bei den Pistols ja nun auch nicht anders. Es ist lustig, dass dann halt so die
Schlagzeug kam ja noch von Generation X, war das eigentlich, kam Topper Hedden von Generation X oder der davor?
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Also soweit vergessen. Auf jeden Fall ist es halt lustig, dass, glaube ich, beide großen Bands der Punk-Rock-Bewegung irgendwie aus UK, Pistols und Clash, schon auch
eigentlich Boybands.
Genau, genau. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und dann hast du noch, genau, HGT, genau.
Das, ja, HGT. Das ist so ein bisschen, also ich
bin ja der Sache ein bisschen müde geworden, muss ich gestehen. Wobei ich den von dir gepickten Song total super fand. Also,
genau, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen eine Ausnahmesong. Also ich mag auch die diese Drogen, Exzess,
propagandistischen
Drüber-Dinger total. Und die funktionieren natürlich dann immer besonders gut mit Video. Dieser hat auch ein super geiles Video, aber ich finde, ja, das ist schon einer der wenigen Songs, die man wirklich auch öfter hören kann, die wirklich ein guter Song einfach sind für mich.
Ja, den mag ich auch sehr gerne.
Und das finde ich schade, dass es irgendwie, ich glaube, den gibt es auch auf keiner Platte und die haben den selber so ein bisschen stiefmütterlich behandelt und deswegen ist er eben auch nicht auf Spotify. Aber eigentlich finde ich das ein großes, gelungenes Meisterwerk. Das ist ja, das bezieht sich ja auch auf so eine Netzkultur, da dieses, diese Videos, wo ich finde dich scheiße. Mhm. Also das war ja so eine Serie, wo Leute immer beschimpft. Und sie greifen das sozusagen auf, aber auch also so im Paralleluniversumsmäßig.
So absolut. So. Auf jeden Fall.
Ja, und deswegen passt es auch ein bisschen zu HGIT. Also weil es tut so, als wäre es Teil von so einer lebendigen Hip-Hop-Kultur und ist dann aber eigentlich nur so ein verrückter Traum darüber.
Voll, ja. Ja, genau. Ja, ich finde auch, also man mag sie ja total gerne, aber wie gesagt, ich bin so ein bisschen in den letzten Jahren, die haben ja auch einen unfassbar hohen Output. Also es kommt ja ständig, also gefühlt kommt sehr oft was Neues.
Ja, ich arbeite das jetzt auch nicht immer pflichtbewusst durch.
Halten wir fest, Wir sind schön ist rausgekommen. Es ist auf jeden Fall ein Friebe-Album, das Friebe von allen Seiten zeigt und den facettenreichen, flamboyanten Rockpopper Friebe. Ja, ich weiß, das wird dir nicht gefallen. Ich weiß auch nicht. Wie gesagt, vielleicht ist man auch einfach irgendwie ab einem gewissen Alter einfach dieser ganzen Beruflichkeiten so müde, dass man irgendwie immer wieder versucht, ironischen oder halbironischen Zugang, überhaupt noch einen Zugang zu finden.
Ich war froh, dass ich dieses Wort gefunden habe. Jetzt habe ich es mir innerhalb von einer Stunde verbrannt.
Ja. Aber nimm doch bitte Flamboyant zumindest mit auf diese Tour noch.
Ja, okay. Die Abschiedstour, die flamboyante Abschiedstour.
Genau, auf jeden Fall mit neuer Besetzung erstmalig in Dresden auf der Bühne. Dann gibt es auf jeden Fall, es gibt auf jeden Fall, wir sind schön in noch zwei extra schönen Colored Vinyl, wenn sie nicht schon vergriffen sind zu diesem Zeitpunkt, ich weiß es nicht. Genau, einmal in Purple und einmal in Clear Vinyl. Möchte ich an dieser Stelle mal besonders darauf hinweisen, weil irgendwie, besonders schöne Produkte. Genau, ansonsten auch auf allen Streaming-Portalen, sogar bei Spotify, ist die neue Friebe auf jeden Fall zu streamen. Die Playlist, die wir jetzt eben zusammengestellt mussten, müssen wir irgendwie im Internet anders kommunizieren. Aber man kann ja auch bei YouTube ganz einfach irgendwelche Playlisten bauen. Das machen wir dann einfach mal. Die packen wir dann in die Description. Ja. Und genau, ansonsten bedanke ich mich fürs Gespräch. Wünsche uns allen viel Erfolg. Danke. Ciao.
Dankeschön.
Disposition, der Staatsakt-Podcast mit Maurice Summen. Abonniere ihn und liebe ihn. Die Gäste der nächsten Folge: The Düsseldorf Düsterboys. Das psychedelische Folkduo spricht über sein neues Album Duo Duo.